Gepriesen sei der Herr an diesem wundervollen Abend. Gepriesen sei der Herr auch für die vergangenen zwei Gebetswochen, an denen wir uns erfreuen konnten. Und dafür, dass wir zwei Wochen lang seine Kraft und seine Wunder in unserer Mitte erleben durften. Tausend Jahre alte Prophezeiungen und Verheißungen haben sich in unserer Mitte erfüllt. Gepriesen sei der Herr. In diesem Sinne möchte ich eine Textpassage aus dem Lukas-Evangelium lesen. Lukas-Evangelium, Kapitel 18, und ich lade euch herzlich ein, aufzustehen. Lasst uns gemeinsam aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, von Vers 1 bis 8 lesen. Ich lese aus der Schlachter 2000-Übersetzung. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er zu sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zu wartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Gleich im ersten Vers sagt uns Lukas genau, worum es geht in diesem Gleichnis und in dieser Textpassage, und er hebt es so schön hervor. Er wiederholt sich und sagt: Es ist nötig, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er betont es dreimal. Er sagt: Nötig, alle Zeit nicht nachlässig zu werden. Er will uns sagen, dass die kommende Textpassage ganz wichtig ist, dass es um das Gebet geht, das Gebet in Beharrlichkeit. Und hätte er diese Textpassage wahrscheinlich in unserer Zeit geschrieben, an einem PC, dann hätte er das wahrscheinlich fett, kursiv und unterstrichen gemacht, um hervorzuheben, dass es ohne dieses Gebet, ohne diese Beharrlichkeit im Gebet, es nicht funktionieren kann. Und Jesus erzählte dieses Gleichnis von drei Personen, drei Charakteren, von einem ungerechten Richter, von einer Witwe und von Gott. Und er fängt an und er beschreibt diesen Richter und sagte, dass er sich vor Gott nicht fürchtete und sich auch vor keinem Menschen scheute. Und als er dies erzählte und beschrieb, da war dieses Bild in den Augen der Zuhörer nicht fremd. Es war ihnen nichts Fremdes, denn in ihrer Vergangenheit, in der Vergangenheit Israels, taten sie sehr wohl genau diese Art von Richtern in ihrer Mitte. Es gab Richter, die Gott nicht fürchteten und sich auch nicht vor Menschen scheuten. Und sie hatten Eigenschaften wie Habgier, denn sie waren bestechlich, sie nahmen Bestechungsgeld an, sie sahen das Gesicht des Menschen an und sie schufen kein Recht. Nein, sie sagten zum Guten böse und zum Bösen gut und bestraften den Unschuldigen. Wir haben aber auch die Witwe in diesem Gleichnis und Jesus hat nicht zufällig diese Witwe verwendet. Zum einen hatten Frauen zu der Zeit, wenn es um rechtliche Angelegenheiten geht, keine Autorität. Sie hatten vor einem Richter nicht viel zu suchen. Hauptsächlich Männer kümmerten sich um rechtliche Angelegenheiten. Offensichtlich hatte diese Witwe keinen Mann und sie hatte anscheinend auch keinen Sohn oder auch keinen Bruder, der für sie sprechen konnte oder der sie vertreten konnte. Sie war ganz alleine auf sich selbst gestellt, sie war hilflos und sie wusste nur, dass sie zu diesem Richter gehen muss mit Beharrlichkeit und sie tat es so lange, bis sie erreichte, was sie wollte. Andererseits hat Jesus in diesem Gleichnis eine Witwe verwendet, denn wenn wir im Alten Testament schauen, dann hatten Witwen gemeinsam mit den Waisen und den Fremden einen besonderen sozialen Stellenwert. Gott hat ihnen per Gebot aufgetragen. Er hat ihnen geboten, sich um die Waisen, um die Witwen und um die Fremden zu kümmern und ihnen zu helfen. Es war sozusagen eine soziale Hilfe für diese Menschengruppe. Und die Tatsache, dass sie eine Witwe war und dass dieser Richter dennoch ihr nicht recht schaffen wollte, unterstreicht und hebt hervor, wie böse er wirklich war. Ihn interessierten Gottes Gebote nicht und ihn interessierte auch nicht diese Witwe, hatte auch kein Mitleid mit ihr und deshalb schuf er auch kein Recht für sie. Der einzige Grund, warum er dann doch nachgegeben hat, war Egoismus. Er tat es, weil, wie das Wort hier sagte, sie kam zu ihm täglich mit Beharrlichkeit immer und immer wieder, bis es für ihn eine Plage wurde. Er konnte nicht mehr und er sagte, damit es mir endlich wieder besser gehen kann und ich Ruhe haben kann, bringe ich es hinter mir und ich schaffe ihr Recht. Und es war rein aus einem egoistischen Grund. Wir haben in diesem Gleichnis auch Gott. Nun, wie ist Gott eigentlich? Dazu möchten wir eine passende Textpassage aus dem 5. Buch Mose lesen. Kapitel 10, 5. Buch Mose, Kapitel 10, 17 und 18. Da steht Folgendes geschrieben: Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, die die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der die Weise und der Witwe Recht schafft und dem Fremdling lieb hat, sodass er ihm Speise und Kleidung gibt. Wenn wir uns diesen Text ansehen, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was der ungerechte Richter war. Dann ist das genau die gegenteilige Beschreibung vom ungerechten Richter und die gegenteiligen Eigenschaften, die dieser Richter hatte. Und dennoch ist es bemerkenswert, dass diese Frau, diese Witwe, ständig vor diesem Richter zurückkam. Und sie kam immer wieder mit demselben Anliegen und sie hörte nicht auf, bis sie bekommen hat, worum sie bat. Und eine Sache hat der Richter mit Gott gemeinsam. Obwohl sie sich so unterschiedlich sind und überall, wo der Richter ein Minus hat, hat Gott ein Plus, gibt es doch eine Sache, wo sie sich ähnlich sind und wo eine Parallele entsteht. Warum ist die Witwe nicht zu einem Fischer gegangen oder zu einem Zöllner? Ganz einfach, ein Fischer und ein Zöllner hatten keine Autorität, ihr Recht zu schaffen. Es war nicht ihre Aufgabe, dies zu tun. Sie ging zum Richter, denn er hat sich selbst dazu verpflichtet, Recht zu schaffen, als er das Amt des Richters angenommen hat. Das wusste sie und das wusste auch der Richter und deswegen konnte er sie nicht loswerden. Und das ist die einzige Parallele zu Gott. Gott hat sich selbst dazu verpflichtet, uns Recht zu schaffen, als er uns als seine Kinder angenommen hat. Und er wiederholt das und sagt uns das in mehreren Stellen in der Bibel. Und er ist nicht nur unser Richter, viel mehr als das. Er ist unser liebevoller Vater, der es nicht nur als seine Verpflichtung ansieht, dies zu tun, sondern vielmehr, er wartet darauf, dass er uns helfen kann. Er wartet darauf, dass wir auf ihn zukommen mit unseren Anliegen. Und auf einmal in Vers 8 scheint es so, als ob Jesus einen Themenwechsel macht. In den Versen 1 bis 7 ist die Rede von Gebet und Beharrlichkeit im Gebet und er verwendet die Witwe als Vorbild. Und auf einmal redet Jesus von Glauben. Warum macht er diesen Themenwechsel? Warum ändert sich auf einmal die Richtung seiner Rede auf einmal? Wenn ich heute für ein Anliegen bete und es vor dem Herrn bringe und morgen bete für dasselbe, monatelang, jahrelang für dasselbe bete und ich keine Antwort bekomme, was tue ich dann? Ich bete weiter. Und genau das zeigt von mir, das bezeugt von mir, dass ich dem Herrn vertraue, dass ich Glauben habe in ihm, dass auch wenn er mir jetzt nach mehreren Jahren nicht geantwortet hat, so bleibe ich trotzdem beständig, beharrlich im Gebet und komme immer wieder mit demselben Anliegen vor Gott, der eines Tages zur richtigen Zeit mir antworten wird. Zum einen. Zum anderen bedeutet Glaube im Herrn haben auch, während ich warte, habe ich die Gewissheit, dass wenn Gott mir antwortet, dann trifft er die richtige Entscheidung. Wir sehen zum Beispiel, Jesus hat gebetet, Herr, wenn es möglich ist, entferne diesen Kelch von mir. Aber trotzdem geschehe dein Wille in meinem Leben. Und Gottes Wille für Jesus war es, dass er diesen Kelch austrinkt. Wir sehen Apostel Paulus, der gebetet hat, Herr, entferne diesen Stachel aus meinem Leib. Aber Gottes Wille war, meine Gnade ist dir genug. Und Paulus hat es akzeptiert. Glaube bedeutet, dass ich beständig bin im Gebet, dass ich nicht aufgebe und ich meinen Glauben verliere im Gebet, meine Hoffnung nicht verliere und darauf hoffe, wenn Gott mir antwortet, dann antwortet er und gibt mir die richtige Entscheidung und die richtige Lösung. Wenn wir jetzt auf diese Textpassage schauen und uns fragen, wer hat eigentlich dieses Gleichnis erzählt? Offensichtlich war es Jesus, aber wie war Jesus in Bezug auf Gebet? Jesus war und ist und bleibt unser Vorbild, ein Vorbild eines Gläubigen, wie unser Leben zu leben soll, wie wir unser Leben leben sollen. Und vor allem im Gebet sehen wir immer wieder, dass er sich zurückgezogen hat. Er hat sich Zeit genommen. Wenn er in der Menschenmenge war, ist er weggegangen und hat Zeit alleine mit Gott verbracht. Im Gebet nur er mit Gott. Und das finde ich ganz interessant, denn immerhin ist er der Sohn Gottes. Warum benötigt er so viel Gebet? Er ist doch Gott. Und er hatte mindestens einen Grund weniger, warum er beten sollte, als wir. Er hatte keine Sünden, die er bekennen musste, und er musste nicht um Vergebung bitten wie wir. Und dennoch hat Jesus gezeigt, wie wichtig es ist, im Leben eines Gläubigen immer wieder vor Gott im Gebet zu kommen, mit Beharrlichkeit, mit Glauben. Und die Jünger haben das an Jesus gesehen. Die Jünger haben gesehen, dass Jesus seine Kraft aus seinem Gebetsleben schöpft. Das Einzige, worum sie gebeten haben, dass er ihnen beibringt, war nicht: bringe uns bei, wie wir predigen sollen. Bringe uns bei, wie wir heilen sollen oder wie wir Dämonen austreiben sollen. Nein, sie sagten: bringe uns bei, wie wir beten sollen. Denn sie haben gesehen, dass aus seinem Gebet, das Gebet, sein Gebetsleben war Jesus Quelle der Kraft. Wie sieht es mit unserem Gebetsleben aus? Wir vernachlässigen oft diese große Gabe, dieses Privileg, das wir haben, dass Gott, der Schöpfer dieses Universums, sich Zeit nimmt, für mich und auf mein Gebet zu hören, jedes Mal. Wir unterschätzen diese mächtige Waffe, die uns Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und wir behaupten durch unsere Taten, dass wir stärker sind als Jesus. Denn wenn wir weniger beten, bedeutet das doch, dass wir weniger Gebet brauchen, weil wir stärker sind. Auch wenn wir das nicht mit unseren Lippen sagen, unsere Taten sprechen für sich. Die größte Schlacht und der größte Kampf wurde nicht irgendwo auf einem Schlachtfeld oder auf hoher See geführt. Der größte Kampf wurde nicht im Ersten oder Zweiten Weltkrieg geführt. Nein, der größte Kampf in der Geschichte der Menschheit wurde im Garten Gethsemane geführt, als Jesus sich beugte und betete stundenlang. Und er führte diesen Kampf dort, und als er fertig war und als er aufstand, war der Kampf schon gewonnen. Und alles, was danach folgte, war ein Ergebnis, ein Resultat seiner Gebetszeit mit Gott. Wie sieht es mit meinem Gebetsleben aus? Benötige ich nicht viel mehr Gebet als der Sohn Gottes? Muss ich nicht viel mehr im Gebet sitzen und Gott suchen und ihn anrufen und um Hilfe bitten als der Sohn Gottes? Aber wir finden immer Ausreden für uns. Wir sagen: ich diene dem Herrn in der Gemeinde dort, ich bin Teil des Chors, ich habe Chorproben, ich habe Gesangsproben, ich diene dem Herrn im Wort, ich bin in der Sonntagsschule oder außerhalb der Gemeinde, und wir denken, wir schaffen dieses Gleichgewicht. Wir denken, dass wir Zeit verbringen hier in der Gemeinde im Gebet, aber nein, darum geht es hier nicht. Es geht nicht um die Zeit in der Gemeinde oder meinem Dienst. In diesem Gleichnis geht es um meine persönliche Zeit mit Gott in meinem Kämmerlein, wo mich keiner sieht, im Geheimen, wo ich nur zu Gott bete. Darum geht es hier. Und darum will uns Jesus aufmerksam machen. Ohne diese Zeit haben wir keine Kraft. Leonard Ravenhill sagte: kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Egal, was für Dienste ich mache, egal, wo ich hingehe und was ich tue, wenn mein Gebetsleben schwach ist, dann ist alles andere auch schwach. Wenn ich schwach im Gebet bin, dann wird auch mein Werk schwach sein und es wird an Salbung fehlen. Jesus möchte uns durch das Vorbild dieser Witwe und durch sein eigenes Vorbild zeigen, wie wichtig es ist für mich, für euch, dass wir beständig sind im Gebet, dass wir beharrlich sind vor Gott, mit Glauben ständig vor ihm kommen und nicht nachlassen, dass das Gebet im Grunde unser spiritueller Atem ist, unser Odem. Ohne diesen Atem ersticken wir und bleiben wir auf der Strecke. Wir haben so viele Anliegen vor dem Herrn, und es ist einfach, ein Anliegen zu initiieren, ein Gebet zu initiieren und zu sagen: Herr, hilf mir in dieser Hinsicht, und dann darauf zu vergessen. Aber es ist viel schwieriger, beständig zu bleiben und immer wieder, jahrelang, dasselbe Anliegen mit Glauben und Vertrauen auf den Herrn vor ihm zu bringen. Und warum sollen wir uns nur auf diese irdischen Dinge beschränken? Wir haben auch so viele spirituelle Anliegen. Wieso kommen wir nicht mit jedem Gebet vor dem Herrn mit Beharrlichkeit? Herr, gib mir mehr von deinen geistlichen Früchten. Ich will mehr Glaube haben. Ich will mehr Liebe haben. Ich will deinen Frieden haben. Ich will mehr Freude in mir haben. Herr, gib mir mehr von den Früchten des Heiligen Geistes, von den Gaben des Heiligen Geistes. Herr, segne das Werk, von dem ich Teil bin. Herr, segne die Gemeindeleitung. Wir haben so viele Anliegen und dennoch beten wir so wenig, weil wir vielleicht Wichtigeres zu tun haben, weil wir vielleicht Gefallen an anderen Dingen gefunden haben in unser Leben und deswegen lassen wir das Gebet beiseite. Wir sagen und haben Ausreden, dass wir auch Zeit für uns selbst benötigen, dass wir uns relaxen müssen, dass wir Freizeit benötigen und währenddessen vernachlässigen wir das Gebet. Wir verbringen Stunden vor dem Bildschirm und schauen Filme oder Spiele und verbringen die Zeit vor irgendeinem Display. Währenddessen vernachlässigen wir das Gebet mit Gott und uns sagen wir, es ist okay, ich halte es im Gleichgewicht, weil ich dies und das auch noch für den Herrn tue. Aber prüfe dich selbst das nächste Mal, wenn du vor dem Fernseher sitzt. Gleich danach, geh auf die Knie, bete zu Gott und dann erzähl mir, wie viel Kraft du im Gebet gehabt hast. Erzähl mir, wie viel du voll vom Heiligen Geist gewesen bist in diesem Gebet, wie viel Freude du gespürt hast. Wahrscheinlich gar nicht, weil wir voll von unserem Fleisch sein werden, voll von diesen Bildern, die wir uns reingezogen haben. Ich weiß es, ich war dort, ich habe es versucht, es geht nicht. Wir müssen unser Fleisch kreuzigen, unsere Zeit müssen wir dem Herrn opfern und ihn aufsuchen im Gebet mit Glauben und Beharrlichkeit. Und wenn wir dies tun, werden wir mit der Zeit auch Gefallen darin finden. Wir sagen, ach, es ist immer so schwer, diese Zeit zu finden. Es ist immer so schwer, auf die Knie zu gehen. Das liegt daran, dass ich kein Gefallen im Gebet finde und viel lieber Zeit mit anderen Dingen verbringe. O Herr, habe Mitleid mit uns. Wir sehen, Jesus hat sich immer zurückgezogen von all den Dingen, die er getan hat, weil es seine Freude war, es war sein Hobby, wenn ihr so wollt, endlich wieder Beziehung im Gebet zu Gott aufzubauen. Endlich wieder Kontakt zu Gott aufzubauen im Gebet. Die anderen Sachen beiseite zu lassen. Und das war seine Erfüllung, seine Freude. Können wir das von uns behaupten? Sind wir schon auf diesem Niveau? Wir kommen wieder zurück auf den ersten Vers, der unterstreicht, dass es nötig ist für uns Christen, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Wir kommen zurück an dem, was Jesus uns zeigen wollte mit dieser Witwe, dass sie beständig war. Mit Beharrlichkeit ist sie immer wieder vor Gott gekommen. Genau so sollen wir jeden Tag, Tag für Tag vor Gott kommen mit unseren Anliegen, mit unserem Leben, mit unserem spirituellen Leben und um Kraft bitten und auf seine Antwort zu warten mit Glauben. Liebe Gemeinde, ich stehe nicht vor euch als jemand, der diesen Berg bezwungen hat, der die Perfektion erreicht hat. Nein, ich stehe vor euch als jemand, der von diesem Text zurechtgewiesen wurde. Ich stehe vor euch als jemand, der von dem Heiligen Geist durchforscht wurde. Und der Heilige Geist sagt mir, ich muss mein Gebetsleben verstärken. Ich muss mich verändern und noch viel mehr den Herrn in meiner Gebetszeit, in meinem Kämmerlein aufsuchen. Denn nur dann können wir beständig sein. Und nur dann können wir siegreich über die Sünde sein. Nur dann können wir siegreich über unser Fleisch sein, das ständig versucht, uns zu bezwingen. O Vater, hilf uns, dies zu verstehen. Falls dir diese Textpassage heute auch gesprochen hat, falls du heute hier bist und du schon seit Jahren betest und noch keine Antwort bekommen hast, dann bleib beständig. Dann bleib im Glauben im Herrn, dass er eines Tages dir Recht schaffen wird. Er wird dir eines Tages antworten und auch wenn du schon seit Jahrzehnten für deine Kinder betest, wenn du schon seit Jahrzehnten für die Verheißung betest, die der Herr dir gemacht hat, bete weiterhin mit Glauben. Bleibe weiterhin vor dem Herrn, denn der Herr ist ein liebevoller Vater und er weiß es. Er weiß, wann er uns antworten soll. Wenn du hier heute Abend, der hat dir gesprochen und dir gezeigt, dass dein Gebetsleben nicht in Ordnung ist, dass du es vernachlässigt hast. Lass uns ihn aufsuchen, ihn darum bitten, dass er uns wieder Kraft gibt, unser Gebetsleben wiederherzustellen. Seht ihr, sogar beim Problem mit dem Gebet benötigen wir Gebet. Für alles benötigen wir Gebet in unserem Leben. Ich lade euch ein, in diesem Gebet gemeinsam mit mir aufzustehen und vor dem Herrn zu kommen und unser Leben ihm anzuvertrauen und ihn beständig und mit Glauben im Gebet zu suchen. Amen.